Der Betreut-Podcast präsentiert Lippert gegen Winter. Grenzfälle des Betreuungsrechts juristisch präzise analysiert. Von und mit den Rechtsanwälten Roy Lippert und Jochen Winter.
Ja, schön, dass ihr auch diese Woche wieder eingeschaltet habt beim Betreut-Podcast. Diesmal sogar in Videoqualität und nicht ganz alleine. Also wer das jetzt hört im Podcast, dem kann gesagt werden, wir sind das erste Mal als Video zu sehen. Und wir, das bedeutet, ich bin nicht ganz allein, denn es gibt wieder eine Neuerung. Nach der wohlverdienten Pause, die wir uns jetzt alle gegönnt haben für 2 Wochen, haben wir jetzt den 19. August, wann das Ganze hier erscheint. Und ich habe mir überlegt, oder nicht alleine überlegt, sondern zusammen mit jemandem überlegt, wir starten ein neues Format. Für die letzte Folge schon gehört haben, die wissen ja schon, worum es geht. Lippert gegen Winter. 2 Rechtsanwälte, die sich in ihrer Freizeit auch noch streiten wollen und tolle Themen hierfür dann sich gesucht haben. Wer ist eigentlich dieser Winter, über den ich jetzt schon das zweite Mal innerhalb von einem Monat rede? Und das möchte ich euch erstmal vorstellen. Also hallo Jochen. Ich begrüße dich ganz herzlich. Ja, Jochen Winter, Jahrgang 1992, und damit seht ihr, ich kümmere mich auch schon um meinen Nachwuchs. Ganze insgesamt 12 Jahre, sogar jünger ist der Herr als ich. Das heißt, wir haben jetzt eine neue Generation. Welche Generation bist du eigentlich? Ist das schon Generation?
Ich habe mich ehrlich gesagt damit nie auseinandergesetzt. Ich habe keine Ahnung, wo ich zugehöre. Ich meinen Platz noch finde.
Auf jeden Fall, wenn man die Einteilung einnimmt, dann müssten wir eigentlich wechseln. Denn meine Generation wird eher als konservativer bezeichnet als deine Generation. Allerdings haben wir ganz klar verteilte Rollen jetzt in den nächsten Folgen. Also für euch einfach zum Wissen, es wird alle 14 Tage jetzt einen Podcast von uns geben, wo wir uns mit rechtlichen Themen auseinandersetzen, wo wir uns meistens uneinig sind. Ich denke, es wird Themen geben, da sind wir uns einig, das werden wir euch einfach nur vorstellen und werden uns unseren rechtlichen Senf dazugeben. Aber es wird Themen geben, und das hat sich jetzt auch schon in der Vorbereitung gezeigt, da sind wir uns einfach uneinig, beziehungsweise gibt es eine strenge Regelung und es gibt eine laxere Regelung. Und die vertreten wir denn jeweils, und unsere Aufgabe kann es ja auch nur sein, euch so ein bisschen zu zeigen, dass es verschiedene Welten in der Juristerei gibt. Und es gibt nicht wirklich immer die Wahrheit, sondern es gibt mehrere Möglichkeiten, an die Sachen ranzugehen. Und ihr müsst einfach euren Weg da finden. Aber ihr habt mit uns dann auf jeden Fall, also nachdem ich das jetzt 5 Jahre alleine gemacht habe, hattet ihr nur einen Weg. Jetzt habt ihr in Zukunft 2 Wege, wie man das Ganze dann auch sehen kann. Genau. Und für mich ist natürlich auch eine schöne Kontrolle, denn meiner Ideen, wo Jochen denn auf jeden Fall immer mal reingrätschen kann. Viele kennen ihn schon aus dem Stammtisch. Da war er sehr regelmäßiger Gast und hat uns dann auch schon mit seiner Expertise begleitet. Vielleicht, ja, kommen wir kurz zu deiner Vorstellung, bevor ich jetzt hier wieder die ganze Zeit rumrede. Vorderpfalz, wo steckt das genau? Sag uns mal, wo du herkommst.
Das ist so im Raum Ludwigshafen tatsächlich, wenn man von da in Richtung Kaiserslautern ein bisschen auf den Wald zufährt, sitze ich in Grünstadt. Noch an der Autobahn, aber schon sehr ländlich gelegen, tatsächlich.
Ich muss das erste Mal lachen, als du Grünstadt gesagt hattest. Da dachte ich immer, also ich kenne so die Löwenzahn-Geschichten von früher. Und da hatte ich so den Eindruck, so sieht das wahrscheinlich denn aus, wo du herkommst.
Die Umgebung, ja, und ansonsten, in Löwenzahn ist mir relativ wenig Weinbau aufgefallen. Das ist hier zum Glück anders. Hier gibt es sehr viel davon.
Aha, sehr gut. Also, das werdet ihr auch später noch mitbekommen. Wir haben jetzt so quasi alle Gegensätze, haben wir jetzt irgendwie versucht, hier zu vereinen. Also, Jochen ist halt aus dem tiefsten Westen, so möchte ich es mal bezeichnen. Ich komme ja gebürtig auch aus dem Osten der Republik. Also wir haben da so auch diesen Clash, den wir jetzt so von der Sozialisierung vielleicht so ein bisschen mit hineinbringen können. Und auch regional sind wir da natürlich jetzt auch in total verschiedenen Ecken, was ich natürlich auch manchmal im Umgang der Rechtspfleger dann auch sehen lässt, beziehungsweise dass man das ja erkennen kann. Seit wann bist du jetzt? Also du bist auch Rechtsanwalt, das verrate ich jetzt an der Stelle einfach schon für die, die es noch nicht wissen. Und wie lange bist du jetzt schon Berufskollege?
Berufskollege bin ich seit Dezember 21. Da habe ich mich mit einer Kanzlei selbstständig gemacht. Da habe ich auch von Anfang an schon Betreuungen geführt. Aber wenn du wirklich nach Kollege fragst und nicht nur auf den Rechtsanwalt dich beschränken möchtest, Berufsbetreuer, nein, nicht Berufsbetreuer, Betreuer war ich auch schon vorher, nämlich als Teil meiner Ausbildung. Mein früherer Kollege, der hier in den Kanzleiräumen die Kanzlei früher geführt hat, hat mich im Rahmen meiner Ausbildung als Praktikant und später als Referendar bereits zum Verhinderungsbetreuer bestellen lassen. Das heißt, ich habe meinen Abschluss erst seit 2021, bin aber seit 2018 aktenkundig beim hiesigen Gericht zumindest.
Also auch schon jahrelange Erfahrungen und du bist auch als Verfahrenspfleger tätig.
Da habe ich
Und
inzwischen über 700 Verfahren geführt, breit gestreut, also sowohl die typische Genehmigung der Kündigung eines Mietvertrags oder die Unterbringung eben hauptsächlich in der Psychiatrie. Das sind sehr, sehr viele Verfahren. Darum geht ja auch das Seminar im Herbst. Und das hat mir auch geholfen, mich in diese Betreuerarbeit reinzufinden, weil ich dafür ja immer wieder nachlesen musste, was ich beim Betreuer, der gerade sich bei Gericht letztlich rechtfertigen muss, bei dem ich ja mit draufschaue als Verfahrenspfleger, was der eigentlich beachten muss. Das lernt man als Verfahrenspfleger dann sehr schnell.
700 Verfahren ist schon eine ganze Menge. Das ist mir schon einiges und weit voraus. Also ein paar hundert Fälle sind das doch schon mehr. Also da ja, zeigt einfach auch nochmal, mit welchem Wissen du hier auftauchst. Im Betreuungsrecht jetzt seit 2018 unterwegs. Wenn ich das richtig verstehe, sind wir jetzt auch. Wir sind jetzt hier am 16.7. Nee, nicht am 16.7. Da zeichnen wir auf. Das kann man vielleicht auch sagen. Wir sind jetzt, wenn du das hörst, und direkt 19. August, also einen Monat später. Quasi seit 8 Jahren schon dabei. Genau. Also was war so der spannendste Fall, der dir da untergekommen ist?
Ich bin in ein Verfahren reingekommen als Kontrollbetreuer. Da ging es darum, dass die Vorsorgebevollmächtigten scheinbar, naja, komische Dinge machen. Das hat sich dann auch sehr schnell bewahrheitet. Die haben nämlich versucht, das Haus des Betreuten zu verkaufen. Und zwar in meinen Augen auch deutlich unter Wert. Und das Ganze, indem sie sich selbst die erforderliche Genehmigung dafür gegeben haben. In der Vollmacht stand drin, dass für den Fall, dass die Bevollmächtigten über das Grundstück verfügen sollen, möchten, wie auch immer, sie eben die Genehmigung vom Bevollmächtigenden brauchen. Und sie haben die Ausnahme vom Verbot des In-sich-Geschäfts aufgenommen. Das bedeutet, die Bevollmächtigten konnten sich selbst die Genehmigung geben, wirksam dieses Grundstück abzugeben, was tatsächlich Grundbuch dann so aussah, als wäre das alles normal abgelaufen, aber gegen die Interessen des Betreuten verstoßen hat. Und da durfte ich dann arbeiten mit einem Widerspruch im Grundbuch, was eine wirklich seltene Konstellation ist. Das hatte ich auch als Rechtsanwalt bis jetzt nicht. Und dann habe ich innerhalb von 1,5 Wochen, meine ich, die Vollbetreuung übernommen und hinterher angefangen aufzuräumen und zu gucken, dass ich die Fehler, die da gemacht worden sind, korrigieren durfte. Es ging um einen wirklich hohen sechsstelligen Betrag am Ende. Diese Betreuung endete dann leider durch den Tod des Betreuten, bevor ich diese Aufgabe abschließen konnte. Aber da habe ich unfassbar viel gelernt, auch über dieses Spannungsverhältnis Vorsorgevollmacht und gesetzliche Betreuung.
Also das so auszulegen, so wie du das erzählst, steckt da sehr viel kriminelle Energie hinter, um dies so zu konstruieren, sagen wir es mal so.
Ganz genau. Das habe ich auch so gesehen und habe auch darum gebeten, dass man mir den Aufgabenbereich Vertretung im Strafverfahren zuteilt. Ich der Meinung war, dass ich unbedingt Strafanzeige gegen die Bevollmächtigten erstatten sollte. Das Gericht hat darüber nicht mehr entschieden, bevor die Betreuung eben durch den Tod beendet wurde. Der Betreute selbst hat sich dazu auch nicht mehr äußern können. Jedenfalls nicht so, dass man das hätte als echte Wunschermittlung letztlich gelten lassen können.
Ja, okay. Also ein Anfangsverdacht, der ja notwendig ist, also der hätte sich jetzt mir schon ergeben. Ja, also.
Bin ich bei. Es war wirklich nur keine Zeit mehr dafür.
Okay. Also kein Geschädigter im Kern. Und lass mich raten, alle, die beteiligt waren, haben auch geerbt.
Soweit
Ja.
ich das weiß schon. Ich habe den Erbschein nicht mehr vorgelegt bekommen, aber
Ja.
irgendwann bin ich da nochmal vorbeigefahren. Das Klingelschild war entsprechend ausgetauscht. Ich gehe davon aus, dass es so weitergegangen.
Auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte. Was macht dir eigentlich am Job am meisten Spaß? Also wo würdest du sagen, warum macht man das Ganze? Warum sollte
Die
man Betreuer werden? Also jemand, der jetzt hört und der jetzt ganz neu angefangen hat und jetzt in Folge 257 das erste Mal auf diesen Podcast stößt und jetzt Jochen Winter zu Gast ist und der sagt, warum soll ich mir diesen Job ans Bein binden?
Ehrlicherweise, weil es total schön ist, aus der Betreuung entlassen zu werden. Das klingt, ich wusste, du lachst, das klingt erstmal komisch, aber ich
Ja.
habe 2022 meine ersten Betreuungen bekommen und ich habe in den Zeiten danach immer wieder Betreute nicht durch Tod oder durch Betreuerwechsel verloren, sondern es kam so, ich glaube, 4, 5 Mal dazu, dass die Betreuung aufgehoben werden konnte, weil da jemand ursprünglich ein Problem hatte, bei dem ich helfen konnte oder eine Vielzahl an Problemen. Und weil dieser Mensch es geschafft hat, mit einem Teil sicherlich dank meiner Unterstützung, mit seinen Alltagsproblemen einfach wieder zurechtzukommen. Da war dann die Aufhebungsreife gegeben. Und das mit zu begleiten, zu sehen, da ist jemand, der kann sich nicht selbst helfen, so wenig, dass der Staat eingreift, dass der Staat sagt, da setzen wir jetzt jemanden hin, der darf dann für dich entscheiden. Und dann ändert sich der Gesundheitszustand, ändert sich die Einsichtsfähigkeit oder was auch immer, diese Voraussetzungen entfallen. Das ist einfach ein unfassbar schöner Moment. Und diesen Weg dann einmal bis zum Ende zu gehen, nicht wie sonst als Anwalt einen Fall zu sehen und dann löst man vielleicht einen Streit irgendwie gerichtlich auf, weiß aber, die streiten jetzt innerhalb der Familie noch 10 Jahre weiter. Da hat man dieses Erfolgserlebnis nicht. Kurzzeitige Siege oder tatsächlich ein Problem gelöst. Und dieses Problem lösen, das macht eigentlich für mich bei der Betreuung allgemein am meisten Spaß.
Da gehe ich mit. Ja, wenn ich überlege, von den Aufhebungen oder wenn es wenigstens auch teilweise ist, ja, dass man so sagen kann, da sind Bereiche, da können die Leute sich wieder selber drum kümmern. Aber wenn du das so sagst, ist was dran, also vor allem Schuldenregulierung, ja, was man ja teilweise nicht alleine macht, aber wenn man dann doch sich daran setzt und merkt, man übernimmt den mit 5.000 Euro minus und ist dann irgendwie nach 6, 7 Jahren einfach auch mit einem positiven Salär auf dem Konto, weil man einfach gut gewirtschaftet hat und kann Wünsche erfüllen, das stimmt. Also das ist denn schon denn toll. Und es entwickeln sich ja auch immer Beziehungen. Das darf man an der Stelle auch nicht vergessen, wenn man so lange miteinander zu tun hat und vor allem auch teilweise ja, ich bezeichne jetzt mal die finanziellen Mittel oder finanziellen Sachen als sehr intime Sachen, also mit in den intimsten Sachen, die jemand hat, denn auch zugegen war, dann entwickelt sich da einfach auch einen Kontakt, also Freundschaften nicht, aber dass man wirklich dann sagt, dass man quasi mit Familienmitglied werden kann. Und guter Ratgeber, ja, das stimmt. Also das ist denn schon, ja, das stimmt. Ja. Was war der schwerste Moment, den du hattest in der Betreuung? Gibt es da was, also wo du dann dich am schwersten getan hast?
Es war tatsächlich eine Einweisung ins Krankenhaus. War eine junge Frau, die ich instabil übernommen habe und bei der ich gesehen habe, dass es gute Fortschritte gibt. Also ich war gesundheitlich sehr instabil und die sich dann auch über Jahre tatsächlich immer weiter stabilisiert hat. Und am Ende ist es so schlimm geworden, dass ich doch wieder eine Einweisung gegen Willen machen musste, sprich ein Unterbringungsverfahren eingeleitet habe. Das fühlt sich dann immer nach einem Rückschritt an. Da muss man sich auch als Betreuer dann versuchen abzugrenzen, im Sinne von, ist das jetzt persönliches Versagen, hätte ich was besser machen können, oder
Ja.
ist das halt einfach der Verlauf einer solchen Erkrankung? Das gibt es halt manchmal und das ist manchmal eben auch immer wieder ein wellenförmiger Verlauf. Aber das hat da tatsächlich ziemlich wehgetan.
Also gehe ich vollkommen mit, also kenne ich auch diese Fälle. Es ist ja mal ein Vertrauensverhältnis, was da aufgebaut wird. Und gerade bei einer Unterbringung ist es dann so, dass da ein bisschen was kaputt gehen kann. Ja, da weiß ich nicht, wie das
Ja,
bei dir war, aber.
tatsächlich gar nichts. Und zwar muss ich hier unsere Betreuungsbehörde loben. Wir stellen zwar die Anträge, aber wer hier welchen Antrag wann gestellt hat, das ist vielen Betreuten ja erstmal gar nicht bewusst.
Ah,
Was die
okay.
sehen ist, wer ist denn gekommen, um mich abzuholen? Die Betreuungsbehörde hier ist, auch wenn das nicht deren Pflicht ist, bereit, diese Unterbringung in Abwesenheit des Betreuers zu veranlassen. Das heißt, wenn ich einen Beschluss habe vom Gericht, bei dem ich das eben entsprechend so anordnen darf, das ist ja meine Einwilligung, die vom Gericht genehmigt wird, dann kriegt das die Betreuungsbehörde in Abschrift und ich muss dort auch gar nichts mehr sagen, es sei denn, ich möchte davon nicht Gebrauch machen. Die Betreuungsbehörde veranlasst dann alles Weitere. Und zwar um genau diesen Effekt, den du gerade beschrieben hast, zu verhindern, dass es hier hinterher halt nicht zwischen der betreuten Person und mir steht, dass eben nicht mit mir verbunden ist, dass die Person notfalls auch ja unter Fixierung eingeladen und ins Krankenhaus gefahren worden ist. Und das macht diese Behörde sehr, sehr gut. Das ist etwas, ich habe das bei anderen Behörden oft anders geschildert bekommen. Das sorgt zum Teil auch für Verwunderung. Das ist etwas, was ich auch bei unserem Stammtisch schon immer wieder gehört habe, dass es anderswo anders läuft. Das war mir vorher nicht klar. Ich kenne es ja nur aus dieser Region hier. Und hier ist das tatsächlich so.
So viel vielleicht zu deinem Thema und zu deinen Beweggründen. Wenn ihr selber jetzt noch Fragen habt, ja, einfach e-mail@betreut.de, also e-mail@betreut.de. Dann könnt ihr auch Jochen jetzt Fragen stellen, nicht nur mir, sondern auch Jochen. Genau, also wer ein Haustier hat, das lassen wir an der Stelle mal offen. Ja, auf jeden Fall hat er eine Blume, wenn ihr richtig guckt und bei YouTube. Und das ist auch eine weitere Neuerung. Alle Folgen, die jetzt kommen, ab der 257. Folge sind auch mit Bild, soweit ich die Optik habe, wenn ich alleine aufzeichne, dass man mich auch sehen kann. Dann gibt es das Ganze jetzt demnächst auch als Video bei YouTube zu sehen oder natürlich ansonsten könnt ihr auch weiter denn den Stream, also beziehungsweise den die Podcast Audio vor Stream, könnt ihr natürlich auch dann bei den normalen ja, Anbietern auch weiterhören. Also da wird sich nichts für euch ändern, nur wer ein Gesicht dazu haben will, der hat jetzt ab jetzt die Möglichkeit. Die alten Folgen werden auch noch bei YouTube hochgestellt. Da kann man dann auch demnächst das denn schauen. Einfach mal RA Royal Lippert schauen und dann findet sich eigentlich bei YouTube, sollte da was dann kommen. Ich denke mal, in den nächsten Wochen, Monaten, wenn man dann Jochen Winter auch eingibt, wird man auch darüber denn auf den Podcast zusteuern können. Genau. Ein großes Problem, auch das muss ich euch an der Stelle leider noch hinweisen, ist, wenn Jochen und ich unterwegs sind, das wird nie kurz. Ja, also meistens überziehen wir gnadenlos alle Dinge, die wir planen. Ja, also sagen wir 3 Minuten, wären 10. Das wird vermutlich bei den Podcasts, die wir jetzt machen, bei den Folgen auch so sein. Das heißt, eigentlich hatten wir uns was ganz anderes vorgenommen, jetzt schon für die erste Folge, aber wir haben quasi jetzt schon viel zu viel geredet. Was aber jetzt in der zweiten Folge auf euch warten wird, das machen wir jetzt nämlich noch in einem Teaser. Denn Jochen und ich haben uns nämlich überlegt, wir suchen Fragen raus, die wir uns gegenseitig stellen, beziehungsweise über die wir diskutieren, in ganz kurzen Auszügen. Und da ich weiß, dass das, glaube ich, wenn die Einleitung hier schon so lang war, wahrscheinlich sehr lange dauern wird, machen wir heute 2 Fragen. Und werden die zweite Folge dann in 14 Tagen, wird es dann alle, ja, da gibt es dann noch viel, viel mehr kurze Fragen mit ja, kurzen Antworten, hätte ich gesagt, aber das glaube ich, wird an der Stelle nicht sein. Aber deswegen, wir kennen selber die Fragen des anderen nicht. Wir haben uns das jetzt so überlegt, als kleiner Einstieg. Und deswegen gibt es jetzt von jedem eine Frage. Jochen, möchtest du anfangen oder soll ich?
Ich fange gerne an. Nimmst du Pri Betreute in privaten Pkw mit?
Also, es gibt mehrere Faktoren. Ja, also das eine ist ein Geruchsfaktor. Ja, also okay, es gibt, man muss, fangen wir vorne an. Es gibt grundsätzlich ja die Frage, nimmt man sie mit oder nimmt man sie nicht mit? Ja, da verfolge ich dann die konservative Linie und sage, ich nehme sie natürlich meistens nicht mit. Also ich will sie eigentlich nicht mitnehmen,
Meistens. Meistens,
weil
sagst du.
meistens, genau, also in 99% der Fälle, ja. Es kann aber denn dazu kommen, dass es denn doch mal die eine oder andere Ausnahme gibt. Es kommt immer auf den Sach auf den Sachzusammenhang an. Also du siehst, ich eiere an der Stelle schon wieder. Das liegt einfach daran, dass ich der Meinung bin, man sollte es nicht tun. Ich auch allen Leuten erzähle, sie sollen es nicht tun. Ja, ich mich aber teilweise dennoch selber nicht dran halte. Also das, ich verstehe das, weil es versicherungsrechtliche Gründe hat. Also ich mache es meistens nicht, aber wenn es dazu kommt, dann versuche ich aber die Fahrten kurz zu halten, sagen wir es mal so. Aber ich muss dazu sagen, dass es für mich immer als Argument dient, wenn ich jemanden nicht mitnehmen möchte.
Ja, nützlich.
Und bei
Verstehe ich.
dir, also du bist da wahrscheinlich sehr konsequent in der.
Ich bin der Meinung, dass das eine Frage des Personenbeförderungsscheins ist, den ich brauche, wenn ich Personen im Rahmen meiner gewerblichen Tätigkeit befördere. Und da ich den nicht habe und da das tatsächlich beruflich bedingte Fahrten wären, da ich ja nicht privat mit meinen Betreuten unterwegs bin, und wenn ich das wäre, wäre das vielleicht nochmal was anderes. Also wenn es zum Kaffee trinken geht, und zwar nicht im Rahmen der Betreuung, sondern weil wir uns so gut verstehen, könnte man darüber sprechen. Aber alles, was beispielsweise Fahrten in die Einrichtung sind, gibt es erstens andere, die zuständig sind, und zweitens ein Haftungsrisiko, und zwar ein so großes, dass ich mir das nicht ans Bein binde. Wenn meine Versicherungsvertreterin eventuell hier zuhört, kriegt die nämlich ziemlich einen Herzkasper, wenn wir hier sagen, naja, doch, machen wir gelegentlich. Ich habe das einmal getan, ganz am Anfang. Das war eine Notlage. Und selbst da würde ich inzwischen wohl anders handeln. Ich habe danach ziemlich viel Ärger bekommen.
Von wem? Von
Ich
deinem
habe das der
Chef?
Betreuungsbehörde erzählt. Nein, nein, ich habe ja keinen
Ach
Chef, ich
so,
bin
okay.
selbstständig. Aber ich habe das bei der Betreuungsbehörde im Nachhinein besprochen, was da genau passiert ist. Und sie haben bitte was getan? Und das war nicht so schön.
Ah, okay. Ja, es gibt natürlich, also kommt immer darauf an, welchem, also auf die Länge denn der Zeit. Ich verstehe das vollkommen, aber das sehe ich halt, nicht so eng, wenn es denn wirklich dann darauf ankommt. Aber rein rechtlich finde ich gut, ja, Personenbeförderungsschein bräuchte man theoretisch da. Ich sehe das denn in dem Fall als, nicht als Dienstleistung. Aber rein rechtlich hast du vollkommen recht.
Du
Aber
tust es
damit bin
quasi,
da.
weißt es dann aber besser.
Was?
Ich sagte, du tust es, aber du weißt es dabei besser.
Na klar. Also das ist
Sehr gut.
das ist dann ja. Meine erste Frage: Suchst du? Also es ist eine Frage, das muss ich zugeben, das ist keine Frage von mir, sondern es ist eine Frage aus unserem Alumni-Programm. Das ist relativ frisch. Da kam die Frage, muss ich bei der Suche nach einem Hausarzt tätig werden? Muss ich das selber machen? Muss ich es selber machen, wenn ich einen Pflegedienst drin habe? Wenn ich die Gesundheitssorge habe, bin ich denn dafür verantwortlich, einen Hausarzt zu suchen?
Das ist eine hervorragende Frage. Ich bin hier ausnahmsweise etwas pragmatischer unterwegs. An den Wohnorten meiner Betreuten gibt es typischerweise 2 bis 3 Hausärzte, die ansatzweise in Betracht kämen, was Entfernung angeht, was Praktikabilität angeht, kompliziertes Wort. In dem Fall rufe ich an und frage, ob noch Platz ist. Auch weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass wenn ich anrufe, das vielleicht noch eher klappt, als wenn die Betreuten anrufen. Und das ist dann eine Frage meiner persönlichen Faulheit. Denn wenn ich dieses Problem ignoriere, dann kriege ich immer wieder Anrufe. Dann kriege ich auch entsprechend immer wieder Anrufnotizen. Und dann muss ich die lesen. Und dafür habe ich keine Zeit. Einmal anzurufen kostet allerdings wesentlich weniger Zeit. Das ist sicherlich nicht die rechtliche Lösung, die normalerweise ja gerade in diesem Podcast von mir vertreten wird. Ich meine, dass wenn eine Person keinen Hausarzt hat oder nicht zum Hausarzt geht, das letztlich eine Frage von typischerweise Eingliederungshilfe sein wird. Es wird eine Hilfeform geben, entweder weil die Person in der Einrichtung ist, dann ist es nicht mein Problem, oder weil die Person in eine Einrichtung gehört, sprich eine Art Eingliederungshilfsbedarf hat, dann muss ich den Antrag dafür stellen, beziehungsweise zumindest mal den Hilfebedarf bekannt geben. Das darüber zu lösen bedeutet aber, dass die Person bis dahin nicht zum Hausarzt gehen wird, weil sie ja noch keinen hat, weil sie nicht gesagt kriegt, rufen Sie mal da an, machen Sie einen Termin aus. Das ist mir dann gerade bei solchen gesundheitssensiblen Fragen doch ein bisschen zu heiß. Es ginge sicherlich, sich davon abzugrenzen, aber ich möchte es eigentlich nicht. Wie machst du das denn?
Na, vielleicht kann ich gleich sagen, wie hältst du es, wenn er aus der Klinik kommt? Also kriegst jemand meinetwegen, der in der Klinik, also Psychiatrie, also hat halt da 6 Wochen, 12 Wochen schönen Urlaub gemacht und jetzt kriegst du ihn in die Betreuung. Aber er hat keinen Hausarzt. Also ist das dann aus deiner Sicht auch Sache des Entlassmanagements, dafür zu sorgen, dass sie einen Arzt finden?
Definitiv. Das Entlassmanagement umfasst ja alles im Rahmen der Anschlussversorgung. Nicht nur ist jemand daheim, um mitzuschauen. Es gibt ja gewisse Operationen, bei denen man 24 Stunden am Tag für 4 Wochen quasi unter Aufsicht sein sollte, sondern tatsächlich kann die Nachsorge sichergestellt sein. Und wenn sie das nicht ist, und das ist sie in meinen Augen nicht, wenn nicht zumindest ein Hausarzt in den Startlöchern steht, um bei kurzfristigen Beschwerden freizustehen, dann hat das Entlassmanagement seine Arbeit nicht erledigt. Das bedeutet, da werde ich nachfassen.
Okay, also da sind wir uns einer, sind wir einer Meinung. Es ging übrigens, um auf den ersten Teil zurückzukommen, runter wie Öl, weil das ist auch mein Ansatz im Sinne von, wie löse ich den ganzen Fall? Ja, ich versuche natürlich dann auch mit den Hausärzten vor Ort Kontakt aufzunehmen. Jetzt ist es allerdings so, und das muss man vielleicht auch ehrlicherweise dazu sagen, wahrscheinlich sagen die dann, oh, der Herr Winter, der nette junge Mann, Jahrgang 92, der jetzt die alte, nette, rüstige Rentnerin hier versucht unterzubringen, im Gegensatz zu dem Herrn Lippert, der meistens immer dann die Krawallmacher versucht, da beim Arzt unterzukriegen. Die reagieren dann entsprechend. Da ist es manchmal nicht unbedingt förderlich, wenn ich anrufe. Das ist nämlich dann der Unterschied. Aber ich versuche das natürlich schon, dass man das denn macht, aber mit der Prämisse, und da unterscheide ich schon, für wen vergibt man jetzt seine Kontakte? Ja, also das wirst du wahrscheinlich auch kennen, dass man dann sagt, mache ich das jetzt wirklich an der Stelle, wo ich ganz genau weiß, dass es nicht funktionieren wird, und dann der Arzt da einen Termin vielleicht sogar blockt. Also gerade im Rahmen Hausarzt ist jetzt, gehen wir ein Stück weiter, Psychotherapie. Ja, wenn man da guckt, da sind die Plätze sehr rar, und wenn man doch einen kriegt und derjenige, der nicht hingeht, das nicht nutzt und dann es Ausfall gibt und das vielleicht zweimal passiert, ist dann unschön. Ja, also da muss man dann gucken. Ja,
Da
weil
würde ich jetzt aber nochmal differenzieren wollen. Also erstens, ich habe kaum rüstige Rentner zu vermitteln. Die Betreuungsbehörde scheint bei mir Kernkompetenzen eher im Bereich Unterbringungsrecht zu sehen. Das heißt, ich habe sehr viele mit paranoider Schizophrenie und dergleichen. Also nicht zwingend Patienten, die beim Hausarzt immer gerne gesehen sind und die völlig unauffällig sind. Und bei der
Aber die kommen noch
Therapieplatzsuche.
meistens dann zu zweit.
Oh, der war finster. Bei der Therapieplatzsuche bin ich tatsächlich erst recht raus. Das habe ich ein paar Mal versucht. Aber die Therapeuten sagen, und das zu Recht, da möge sich der Patient bitte selbst melden. Und zwar tatsächlich, um direkt Rückfragen zu stellen, die ich meistens tatsächlich nicht beantworten kann. Und auch um diese Ernsthaftigkeit hinter dem Therapiewillen zu ergründen, dass ich das ernst meine, dass ich gern für meinen Betreuten einen Therapieplatz habe. Das kauft mir wohl jeder ab, dass mein Betreuter denn auch kommt, wenn er einen Platz bekommt. Und die sind ja wirklich rar und jeder vergebene Termin ist ja furchtbar Verschwendung. Deswegen sagen die Praxen hier dann, bitte lassen Sie einen Betreuten anrufen. Es ist sehr schön, dass Sie sich melden. Wir schreiben uns das schon mal auf. Aber ohne den Anruf von Ihrem Betreuten machen wir da gar nichts. Und dann kann ich mir das auch von vornherein schenken und sagen, bitte, wenn Sie sich Hilfe suchen wollen, hier ist die Liste der Therapeuten, die ich typischerweise in solchen Fällen anrufen würde. Probieren Sie es mal.
Ja, wobei das trifft aber schon, wenn ich dann einen Voranruf mache, kommen die überhaupt durch? Also das hat dann meistens schon Sinn. Also meine Erfahrung ist, dass es schon sinnvoll ist, da vorher wenigstens den Namen fallen zu lassen. Ja, also, weil ich glaube, wir wissen alle, wenn es darum geht, es gibt ja immer Wartelisten. Ja. Aber mein Gefühl ist, dass Wartelisten doch sehr individuell abhängen vom Anrufer. Also das ist auch in Heimen mir sehr oft aufgefallen, dass das da denn doch schon variable Wartelisten gibt. So möchte ich sie mal bezeichnen. So wie ähnlich wie im Privatpatientenbereich und im Kassenpatientenbereich kann man jetzt, also es gibt einige, die sind da sehr strikt und streng. Da gibt es diese Liste, die könnte man quasi sogar einsehen, und die wird auch von oben nach unten abgearbeitet. Aber es gibt viele Bereiche, da ist das einfach dann nicht so. Deswegen bringt der Kontakt dann schon noch etwas. So, jetzt müssen wir an der Stelle weitermachen, weil bei mir die Sirene hier ging und ich nicht weiß, was los ist. Also alles wieder in Ordnung, aber wir machen jetzt hier weiter. Aber es war eigentlich jetzt für uns das Zeichen, ja, wir sind am Ende der Folge. Genau, wir müssen halt extern unterbrochen werden und so wird es wahrscheinlich in den anderen Folgen dann auch sein. Für mich oder von meiner Seite aus freue ich mich erstmal, kann ich dir sagen, Jochen, auf das Projekt. Ja, wir wissen noch nicht, wie lange es läuft. Ich hoffe sehr lange. Und ich glaube, für unsere Hörer des Betreut Podcasts ist es auf jeden Fall eine tolle Bereicherung, dass du dabei bist. Und es wird die ein oder andere ja, sehr tolle Auseinandersetzung geben. Wie gesagt, in 14 Tagen nächste Folge mit 10 Themen oder mit 10 Fragen, die wir uns dann gegenseitig stellen werden. Einfach wieder reinhören. Wer jetzt dann denkt, oh, der Jochen, das ist ein Top-Typ, ja, am 22.10. kann man ihn auch, kann man ihn buchen, beziehungsweise sein Seminar Unterbringung, beziehungsweise müssen wir jetzt an der Stelle schon sagen, es ist schon voll, aber das war am 22.10. gedacht, aber wir haben schon einen Folgetermin, deswegen einfach auf unterbringung.betreut.de, unterbringung.betreut.de, da finden sich alle Informationen, da kann man sich dann noch anmelden zum Seminar. Genau, 22.10. war das ursprüngliche und der Folgetermin, den findet man denn dort. Es gibt eine Aufzeichnung, also wer selber nicht kann, der kann aber die Aufzeichnung dann ein halbes Jahr angucken und vorab Fragen natürlich auch schon stellen, die wir dann auch im Rahmen dessen beantworten werden. Wie gesagt, für alle dann dabei. Wer im Campus Plus ist, gibt es sogar günstiger, guckt einfach auf der Internetseite Campus Plus. CA bzw. cp.betreut.de einfach einmal drauf und anmelden. So, Jochen, jetzt
Dann.
wünsche ich dir einen schönen Abend
Dir
und
auch.
ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder.
Freue
Genau.
mich drauf.
Lass dir gut
Ciao.
gehen. Bis dann. Tschüss.